Okay, ich bitte euch wieder Markus 9 aufzuschlagen, wieder im Sinne von wie letzte Woche, nicht weil ich das heute Abend schon gesagt hätte. Ich würde vorschlagen, wir lesen 41 bis 50. Markus 9, 41 bis 50. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer. Vielleicht habt ihr dann den nächsten Vers, genauso wie Vers 44, nicht in eurer Übersetzung. Aber ihr werdet auf jeden Fall diese Worte in Vers 48 lesen, denn in allen Übersetzungen kommt es davor. Ich lese also Vers 46, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Seit Wochen haben wir diese Hälfte betrachtet, wo die Jünger sich gestritten haben, wer der Größte sei, wer der Erste sei. Der Herr Jesus Christus, wer Allerletzte ist und aller Diener. Dann hat er ein Kind herbeigeholt und gesagt, nehmt in meinem Namen die Kinder auf oder habt ihr dem Geringsten gedient, dann seid ihr die Großen. Und dann plagte Johannes sein Gewissen, weil er einen Menschen, es war kein Kind, aber es war jemanden, den er für gering gehalten hat, nicht mit Würde gehandelt hat. Er hat versucht, es ihm zu verbieten, Dämonen auszutreiben. Und dann, indem er Jesus zuhörte, dachte er, vielleicht war das doch verkehrt. Ich habe mich in Recht gehalten, vielleicht lag ich doch nicht richtig. Und der Herr sagte und bestätigte ihn auch in diesen Zweifeln, sagte, ja, du sollst es ihm nicht wehren. Denn wer so etwas tut, wird nicht so bald uns schmähen oder den Herrn schmähen. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und die Jünger und besonders Johannes und sein Bruder, das waren die Döner. Da habe ich es wieder gesagt. Na, und ich habe doch gegessen heute reichlich, aber okay, Donnersöhne, so war das, nicht Dönersohne. Also, Donnersöhne. Okay. Und das waren die Leute, die bereit waren, Feuer aus dem Himmel herunter zu berufen oder zu rufen. Und der Herr Jesus Christus wusste, manchmal geht das zu weit. Und er wollte ihre Übertriebenheit auf dieser Seite ein bisschen mildern. Ich will nicht sagen, dass das, was er ihm gesagt hat, falsch war. Nein, im Gegenteil. Manchmal brauchen solche Leute genau diese Gesinnung. Nicht jeder, der nicht unter unserem Dach ist, ist gegen uns. Das können Jesu Diener sein. Seid großmütig mit solchen. Denn das heißt natürlich nicht, seid blauäugig und akzeptiert alles, was sich zu Jesus beruft oder mit ihm identifiziert. Denn es gibt natürlich falsche Jesus, falsche Evangelien, falsche Propheten, falsche Apostel, falsche Lehrer. Und diese will man nicht billigen. Und andererseits aber muss man nicht in allem eins sein und kann aber dem Herrn doch dienen. Und was ich jetzt sagen möchte ist, manche Leute sind schnell bereit, einem anderen das Heil abzusagen, zu sagen, er ist kein Gläubiger. Der Herr Jesus Christus möchte uns nicht nur klar machen, dass es Gläubige sind, sondern schaut euch bitte Vers 41 an und schaut, was es dazu noch gibt an Informationen. Denn wer auch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ich denke, manchmal übersehen wir, was Jesus hier gesagt hat. Wir denken, Jünger, ihr werdet euer Lohn bekommen, egal wie klein. Nein. Nun, es heißt nicht expressis verbi, dass dieser Mann, dem sie das Austreiben der Dämonen verboten haben oder gewährt haben, dass er ihnen einen Becher kalten Wassers gegeben hat. Aber ich glaube, der Verdacht liegt nahe, dass dieser, sie haben ihn beobachtet, oh, er treibt die Dämonen aus und sie laufen zu ihm rüber und er erkundigt sich bei ihnen oder vielleicht erkennt er sie wieder und sagt, ach, ihr seid Apostel oder Nachfolger Jesu. Und sofort will er ihnen dienen und ihnen freundlich sein und offen und ihnen einen Gefallen tun und es ist ein heißer Tag und vielleicht hat er ein bisschen kühles Wasser und er will den Jüngern, die vielleicht von dem Herrn Jesus Christus zu zwei und zwei hinausgesandt wurden, etwas Erfrischendes geben, weil sie Apostel seines Herrn sind, desjenigen, in dessen Namen er die Dämonen austreibt. Und während er ihnen das Wasser reicht, nicht im übertragenen Sinn, sondern buchstäblich, sind sie dabei, ihm zu sagen, Freundchen, oder vielleicht bist du doch kein Freund, bitte hör auf damit. Also wenn du wirklich Dämonen austreiben willst, sollst du zu uns gehören, denn Jesus hat uns mit dem Auftrag hinausgeschickt, die Dämonen auszutreiben. Lass das lieber. Oder komm ganz zu uns. Der Herr Jesus Christus hat nicht gesagt, hey, erinnert ihr doch daran, euch daran, dass er euch Wasser gegeben hat? Aber er sagt, denn, und das ist in Zusammenhang mit dem Vorangegangenen, denn wer euch Aposteln, einen Becher Wasser in meinem Namen, vorhin hieß es, nehmt das Kind in meinem Namen auf, jetzt nehmt auch einen anderen geringen. In eurer Einschätzung ist er ein geringer. Wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, und warum tut er das? Weil ihr Christus angehört. Wahrlich, ich sage euch, und nun in Klammern, er ist nicht nur ein Gläubiger, mehr noch, Klammer zu, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ehrlich gesagt, manchmal denke ich, die anderen, oder habe ich gedacht in der Vergangenheit, die anderen, die nicht zu unserer Organisation, zu unserer Gemeinde gehören, obwohl sie sich Christen nennen, sie schaffen es vielleicht gerade noch in den Himmel. Oder ich habe vielleicht früher gedacht, ob sie das überhaupt schaffen. Ich gebe euch ein Beispiel. Okay, meine Oma dachte als Jugendliche, dass sie vielleicht in die Weltmission gehen sollte. Und dann kam ein charmanter Herr vorbei und hat sie geheiratet. Und sie litt immer unter diesen schlechten Gefühlen, dass sie nicht in die Weltmission gegangen ist. Hinterfragte, ob das wirklich im Willen Gottes war, dass sie diesen Mann geheiratet hat. Hat sie mir auch später gesagt, als sie fast 90 Jahre alt war. Dafür aber, auch sie hatte vier Kinder, die überlebt haben, und die drei Söhne sind alle Pastoren geworden. Okay, ja, und die eine Tochter war dann Ehefrau eines Diakons in einer gläubigen Gemeinde. Dafür war es ein bisschen ökumenisch in der Familie. Ich weiß nicht, ob das der Sinn war. Okay, ich plaudere ein bisschen. Der Pastor der Bibelgemeinde, wohlgemerkt Bibelgemeinde, der Pastor der Bibelgemeinde damals hat Sonntag für Sonntag eine Serie von Botschaften gehalten, warum ich das nicht bin. Zum Beispiel, warum ich nicht katholisch bin, warum ich nicht evangelisch bin, warum ich mein Opa, ja, ich glaube, er ist im Himmel, aber er ging zu dem Pastor nach der Botschaft und sagte, lieber Pastor, wenn Sie wieder so eine Botschaft halten, sehen Sie mich zum letzten Mal. Und am nächsten Sonntag, was macht der Pastor? Er hält wieder eine Botschaft darüber, warum ich das nicht bin. Und mein Opa, treu seinem Wort, ist dann ab dann zu einer Presbyterianergemeinde, glaube ich, gegangen in der nächsten Stadt. Und Oma war in der Bibelgemeinde, Opa war in der Presbyterianergemeinde. Und die Söhne wurden, mein Vater wurde Baptist und Bibelpastor, also Pastor von Bibelgemeinden und Baptistengemeinden. Der nächste Bruder, Ron, war Pastor einer Presbyterianergemeinde. Und das Schlusslicht, Rick, der wurde Lutheraner. Er war Pastor einer evangelischen Kirche oder Gemeinde in den USA. Und obwohl sie unterschiedlichen Glaubens sind, lieben den Herrn. Und wir sind unter uns nicht in allen Punkten einig. Und als mein Onkel Ron im Sommer auch da war, wo mein Opa und meine Oma waren, hat er mit mir über Johannes 3,16 gesprochen und wollte eigentlich Gemeinschaft mit mir pflegen. Und ich war verwirrt. Ich habe gedacht, wie kann dieser Ungläubige mit mir über Johannes 3,16 reden wollen? Also wie geht das überhaupt? Ich habe es nicht wirklich für möglich gehalten, dass dieser Presbyterianer Pastor und Prediger gläubig war im Sinne von, wir werden am Ende im Himmel sein. Mittlerweile würde ich eher mein Heil in Frage stellen. Aber tue ich nicht, weil mein Heil nicht von mir abhängig ist, sondern von Jesus. Aber jetzt haben wir wunderbare Gemeinschaft und die sind alle hochbetagt. Seid nicht vorschnell davon auszugehen, dass die anderen in den anderen Gemeinden nicht gläubig sind. Nun, wenn jemand online hört oder sogar hier in diesem Raum, damit will ich nicht sagen, dass ein Mensch, der Vertrauen hat zu seinen Werken, zu seiner Werksgerechtigkeit, dass dieser im biblischen Sinne gläubig ist. Wenn ich zum Beispiel sagen wir, du stirbst heute Abend, du stehst dann vor Jesus Christus und er sagt, warum sollte ich dich in den Himmel hinein erlauben? Was würdest du ihm sagen? Ja, weil ich getauft bin, konfirmiert bin, erste Kommunion hatte, die letzte Segnung oder was weiß ich alles. oder weil ich meinem Nachbarn nett war, weil, und man beginnt dann zu sagen, was man alles geleistet hat. Das heißt quasi, ich habe mich selbst errettet. Oder ich habe zumindest meinen Beitrag dazu beigetragen, ich bin dem Herrn entgegengekommen, er hat vielleicht die Hälfte getragen und nicht die andere Hälfte. Die Bibel sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist die klare Botschaft der Bibel. Bitte verlasst euch nicht auf eure Güte, denn eure Güte, auch wenn ihr sagt, ach meine Güte, nein, ihr habt keine. Unsere Güte ist wie ein beschmutztes Kleid, ein beflecktes Kleid. Unsere Güte ist für Gott nicht Güte, würde sogar negativ sein, kommt überhaupt bei ihm nicht an. Aber wenn dein ganzes Vertrauen in das ein für alle Mal getane Werk am Kreuz ist, dein ganzes Vertrauen ist in der Güte des Herrn Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit ist dein ganzes Vertrauen. Okay. Das ist der biblische Glaube. Und dann ist es nicht so wichtig, welche Konfession man hat. Natürlich halte ich die Lehre für wichtig und wir sind bemüht, wir tun unser Bestes, damit wir der Lehre der Bibel getreu bleiben. Aber in den Unterschieden, okay, wir glauben, dass ein Mensch, nachdem er errettet ist, hinuntergetaucht sein müsste. Er sollte getauft werden. Und andere, die besprengen oder begießen. Und manche taufen nach vorne oder nach unten oder nach hinten. Spielt alles wirklich keine große Rolle. Alle diese Dinge, ob man dann, die Presbyterianer haben einige Ältesten und die Baptisten, die vielen, haben nicht einige Älteste, die haben einen Pastor, manche Baptistengemeinden. Okay, diese Dinge sind aber alle Randlehren, das sind nicht das Wesentliche. Seien wir einfach vorsichtig und großzügig, so großzügig wie die Bibel es ist, und sagen wir diesen Menschen nicht ihr Heil ab. Nun, es ist ganz anders, wenn jemand nicht bereit ist, die Gottheit Jesu Christi anzuerkennen. Das ist ganz anders. Und da gibt es die Sekten, die zum Beispiel sagen, Jesus Christus war ein Gott unter vielen. Oder so wie wir jetzt sind, so war Gott früher. So sagen es die Mormonen. Und so wie wir jetzt, also wie Gott ist, werden wir einst sein. Wir werden alle Götter werden. Das ist ja der Bibel fremd. Das ist ja nicht die Botschaft eines Erretteten und auch nicht einer seligen Kirche oder Gemeinde. Das ist das eine. Ich weiß, ich blieb sehr, sehr lange dabei. Und in Vers 41 geht der Herr Jesus Christus weiter und sagt, hey, nicht nur haben sie Heil, sondern sie werden auch eine Belohnung haben. Ihr habt gedacht, sie schaffen es vielleicht gerade noch in den Himmel. Ich sage euch, sie bekommen eine Belohnung. Lesen wir es noch einmal. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, in einer anderen Stelle heißt es, weil ihr Apostel seid, wahrlich, ich sage euch, er bekommt den Lohn eines Apostels, quasi. Also, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wir werden erstaunt sein, wenn wir im Himmel ankommen und stellen fest, was es für eine große Belohnung diejenigen haben und was es für sie gibt. Und wir haben gedacht, sie gehen leer aus. Boah, wenn wir 1. Korinther 3 lesen und es heißt, die Werke werden durch das Feuer geprobt und nur Gold und Silber und kostbare Edelsteine schaffen es rein und das Brennbare wird entfernt. Und wir denken, vielleicht, oder ich sage euch, so denke ich oft, ja, die anderen, ach Mann, sie machen alles falsch und sie werden keine Belohnung bekommen, weil sie nicht zu uns gehören. Okay, ich übertreibe ein bisschen, aber so denken manche. Und ich denke, so haben die Apostel damals gedacht. Und der Herr sagt, hey, Moment, Leute, verbietet es ihnen nicht. Die sind Brüder. Okay, es steht nicht so da, aber sie sind Brüder. Und nicht nur das, sie werden auch eine Belohnung bekommen. Und wir werden es auch. Wenn wir dem Herrn ehrlich und aufrichtig dienen, in seinem Sinne, wir werden auch eine Belohnung bekommen. Ich sage nicht, die anderen bekommen alle Belohnungen und wir gehen leer aus, das sage ich nicht. Aber denken wir nicht, dass die anderen leer ausgehen. Der Herr wird ihnen auch ihren Lohn geben. Auch wenn wir in der Lehre in gewissen Punkten unterschiedlicher Meinung sind. Und bitte versteht das nicht falsch. Ich will nicht die Ökumene gutheißen. Ich will auch nicht die Irrtümer in der Lehre gutheißen. Aber wenn jemand ein wahrer Christ ist und dem Herrn dient, nach seinem Verständnis, so gut wie er es zu tun weiß, wird der Herr ihn belohnen. Wir werden dann die restlichen Verse nicht detailliert auslegen, zumindest nicht heute Abend. Wir haben gerade von dem Lohn gesprochen und das ist etwas Positives. Nun gehen wir zu Vers 42 über und wir sehen, dass es auch einen negativen Lohn gibt. Zum Beispiel im Sinne von, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das würde man selten ein Lohn oder Belohnung nennen. Aber wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Meine Schwierigkeit an dieser Stelle, sage ich euch ganz ehrlich, wir gehen dann in eine Stelle über, wo die Rede von der Hölle ist. Und er redete mit seinen Jüngern in privaten Sphäre, wenn ich das richtig verstehe. Übrigens hat er gewartet, bis sie nicht mehr in der Öffentlichkeit war, um mit ihnen über diese Themen zu reden. Und von den 12 Aposteln war nur einer ungläubig. Die anderen waren alle rein, sagte der Herr Jesus Christus. Ihr seid des Wortes willen alle rein, also rein, aber nicht alle. Und dann sagt Johannes, glaube ich, dies sagte er aber, weil er wusste, wer ihn überliefern würde. Die Rede war von Judas. Judas war nicht rein. Die anderen waren es aber. Aber es wäre besser, einen frühen und sogar gewaltsamen Tod zu erleben, auch wenn man gläubig wäre, als dass man andere Leute durch das eigene Leben in die Sünde führt. Schauen wir uns noch einmal Vers 42 an. Wer aber einem der Kleinen, und ich denke, in diesem Zusammenhang bezieht das sich dann auf gläubige Kinder, nicht nur geringen Menschen in der Gemeinde, aber wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, falls das nicht klar war, können kleine Kinder an den Herrn Jesus Christus gläubig werden. Sie tun das am besten. Ihr Glaube, ihr kindlicher Glaube ist wirklich einfältig. Die Erwachsenen tun sich eher schwer. Aber Kinder können, ich habe auch als Kind an den Herrn Jesus Christus geglaubt und bin an ihn gläubig geworden, meine ich. Aber sagen wir, du gibst einem gläubigen Kind Anstoß, in Klammern zur Sünde, das, ja, du bist für das Kind ein Stolperstein. Du bringst das Kind zum Fall. Das heißt nicht, dass das Kind am Ende ins Verderben fährt, aber du hast ihm Anlass gegeben, eine Ausrede durch, ja, verschiedene Dinge. Da möchte ich euch zum Wort kommen lassen. Du gibst dem Kind Anstoß zur Sünde. Und wenn du das machst, für dich wäre es besser, dass ein, und die Rede hier ist von dem schweren Mühlstein. Es gab verschiedene Mühlsteine damals. Die Frauen hatten Mühlsteine und sie haben mit ihrem Hand das Korn gemahlen. Aber es hat dann auch große, hunderte Kilo schwere Mühlsteine gegeben. Die waren zu schwer, als dass ein Mensch sie hätte lange drehen können, damit mahlen können. Simson hat es gemacht und das war der Spott der Philister. Aber meistens war es ein Esel. Und das heißt ein Eselmühlstein, also ein Stein, ein Eselstein quasi. Und schwere Objekte im Wasser sinken schnell ab. Und du kannst vielleicht an der Oberfläche ein bisschen bleiben, wenn du ein Gewicht in der Hand hast. Aber hast du ein großes Gewicht, hältst du nicht dagegen. Du sinkst schnell ab. Und wenn du nicht loslässt oder nicht loslassen kannst, stirbst du dann bald. Für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer, und ich glaube, Matthäus sagt, in die Mitte des Meeres, da wo es am tiefsten ist, geworfen würde. Ein Leben für die Sünde oder ein Leben, das die Sünde verursacht, in dir oder in anderen, ist nicht des Lebens wert. Ich sage nicht, nehmt euch das Leben. Bitte versteht mich auch da nicht falsch. Aber wenn du dann schon lebst, lebe doch, um Menschen dem Herrn näher zu bringen, nicht um ihn ferner weiter wegzunehmen. Und ich möchte jetzt in den letzten Minuten euch fragen, was fällt euch ein, wie man auch gläubige Kinder zum oder in die Sünde führen könnte, als sagen wir als Eltern oder als Christen. Einfach Beispiele. Denken wir darüber. Denkt an die Sünde, was gibt es für Sünden und wie könnte man einem Kind Anlass zur Sünde geben? Nun, was fällt euch ein? Ach so, ja, bitte. Ganz ruhig, wenn du schreckst.
Zorn.
Zorn. Okay, wenn Eltern zornig sind, was passiert bei den Kindern? Willst du die Antwort geben auf die Frage? Okay, bitte. In den Sprüchen heißt es, befreunde dich nicht an mit einem zornigen Menschen, damit du nicht seine Wege lernst. Umgang mit zornigen Menschen, das ist ansteckend. Also nicht der Umgang, sondern der Zorn. Und, ja, will jemand noch dazu, Jean? Ja,
falsche Lehre zum Beispiel.
Falsche Lehre. Okay, sehr wichtig. Genau. Dankeschön. Können wir dabei bleiben? Also überlegt euch, inwiefern könnten wir für andere Menschen schlechte Vorbilder sein. Gebt mir bitte spezifische Beispiele. Zum Beispiel, wenn jemand anruft und du willst nicht ans Telefon gehen und du sagst deinem Kind was. Sag ihm, ja, Mutti ist nicht zu Hause oder Papa ist nicht zu Hause. Was machst du damit? Du bringst deinem Kind das Lügen bei. Okay, ich habe ein YouTube-Video gesehen, eine Mutter hat dem Kind in dem Kinderwagen gesagt, Das Kind sollte die, damals waren es Musik-CDs oder Videos, DVDs, in ihre Tasche reinstecken. Also schob sie ihr Kind ganz nah an die Regale ran und das Kind hat, nach dem Geheiß von Mutti, dem Laden beraubt. Aber da konnte die Mutti sagen, ich war es nicht, das war doch mein Kind. Okay, was tut sie? Sie bringt ihr Kind das Stehlen bei ihrem Kind. Okay. Schlechte? Oh, wow, ouch. Schlecht über andere reden. Dankeschön. Richtig? Ja, und überhaupt unsere Redensweise. Manchmal regen wir uns ein bisschen auf und erkennen dann, wo hat er das dann gelernt? Hoppla. Also vielleicht hat er es doch von Papa gelernt oder Mutti gelernt. Was noch? Kinder, ihr dürft auch ein Wort mitreden. Okay, schon. Okay, das ist nicht aufrichtig, gell? Die Rede ist von Ironie. Und das ist auch eine Art des, verschleierten Wahrheit. Ich weiß nicht, ob auf einmal sehr nervös wird hier in diesem Raum. Also, man lächelt ein bisschen und lacht ein bisschen und vielleicht gibt es dann doch diese Überführung. Das will ich euch nicht unterstellen. Okay, ich schau mal schnell. Ach, seid bitte vorsichtig. Der Herr hat gesagt, dass Lust, also Begierde nach, er hat von Frauen gesprochen. Heutzutage muss man aber auch sagen, Männer haben manchmal Begierde nach anderen Menschen, Männern, sorry, Frauen sind auch Menschen, nach anderen Männern, aber die Lust der Augen ist falsch. Okay, dann heißt das, wir sollten die Kinder nicht dorthin nehmen, ob es nun der Strand ist, wo die Leute entblößt sind. Es könnte aber auch ins Wohnzimmer sein, oder? Ja, wo es einen Fernseher gibt. Seid vorsichtig, was dürfen die Kinder schauen? Zorn hatte ich auch, bitte, ja. Mhm.
Also die Dinge, die genannt wurden, und da sind wahrscheinlich noch tausende mehr Dinge, das stimmt alles, wenn es um Vorbilder geht. Dann wäre es wahrscheinlich so, dass jedem Christen ein Ölstein um den Kopf und ein Hals gehängt werden könnte und wir werden alle mehr versuchen können. Es gäbe keine mehr. Was hier steht, ich denke, das ist ein bewusstes Verführen zum Abfall. Das ist nicht diese Frage natürlich, bestimmter schlechtes Vorbild dazu bei, dass Kinder vielleicht von uns lernen, aber das würde noch nicht bedeuten, dass die jetzt vom Glauben abfallen. Also ich denke, hier ist etwas anderes gemeint. Wirklich bewusstes Verführen zum Abfall.
Okay, und ich mache euch bewusst, dass das, was ihr unbewusst gemacht habt, auch die Wirkung hat. Also nehmt zur Kenntnis, die Wirkung ist dasselbe. Du bist ein Stolperstein, ob du es weißt oder nicht. Nun, wie ist das in der Bibel? Jeder von uns verdient es, in die Hölle zu gehen. Jeder von uns ist unvollkommen. Aber prüfen wir unser Leben. Wenn wir im Wort sind, überlegen wir uns vor dem Herrn und beten zu dem Herrn. Herr, wo sind die Dinge, die mir nicht klar waren, wo ich für einen anderen Menschen zum Stolperstein werden könnte? Denn der Herr möchte uns gerne darauf aufmerksam machen. Und ich freue mich. Natürlich ist es viel schlimmer, wenn ein Mensch das bewusst macht. Dann würde ich seinen Glauben wirklich in Frage stellen. Warum würde man das tun? Aber lasst uns einfach vor dem Herrn in der kommenden Woche auch überlegen, Herr, zeige mir bitte meine toten Winkel. Zeige mir, was ich gemacht habe, was für meine Kinder nicht erbaulich war. Ja, und dann wird es natürlich, wir machen das aber nächstes Mal. Es geht dann von, wer einem Kind Anstoß gibt zur Sünde, und dann geht es über in, wenn deine Hand oder dein Fuß oder was war das andere, dein Auge, dir Anstoß zur Sünde gibt, dann müsste man auch Konsequenzen ziehen. Und das heben wir aber für ein anderes Mal auf.